Freitag 22.
Aha.
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 Das Chaos in Myanmar wird mit jedem Tag größer. Chinas Dilemma ebenso. Der Widerstand hat gerade die Oberhand. Dauerhaft im Ausnahmezustand. Die Schweiz muss etwas gegen diesen vergessenen Krieg in Myanmar tun. Das sind einige Schlagzeilen zu unserem heutigen Thema. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch zum Thema Vergessene Kriege, heute Krisenherd Myanmar. Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist Judith Beyer. Sie ist Professorin für Ethnologie und politische Anthropologie an der Universität in Konstanz. Herzlich willkommen, Frau Beyer.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie sind Sie denn persönlich betroffen von diesem Konfliktkrieg in Myanmar?
Ja, also ich bin einmal als forschende Person persönlich betroffen, weil mit diesem versuchten Militärputsch vom Februar 2021 alle meine Forschungsbeziehungen sowohl an den Universitäten, aber eben auch die persönlichen Beziehungen zu meinen, zu den Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, abgebrochen sind. Ne? Also ich kann momentan nicht zurück ins Land, kann die Forschung nicht fortführen. Es gibt auch keine Ansprechpartner an den Universitäten mehr, weil die alle mit diesem Militärputschversuch zusammen ihre Arbeit niedergelegt haben. Ne? Das heißt, die gesamte akademische Infrastruktur ist zusammengebrochen und es gibt eben Sicherheitsbedenken jetzt, wenn ich in das Land reisen würde. Ne? Also persönlich betroffen im Sinne von, die ganze akademische Zusammenarbeit ist zu einem Stillstand gekommen. Und natürlich ist es schwierig, ne, wenn man weiß, dass die Leute, mit denen man lange gearbeitet hat, mit denen man teilweise gelebt hat, in so einer Ausnahmesituation sich befinden, seit 3 Jahren mittlerweile.
Ja, und können Sie uns vielleicht kurz sagen, was macht den Kern dieses Konflikts aus? Oder soll man von Krieg sprechen? Wovon sprechen wir?
Also ich spreche von einer Terrorherrschaft, weil das Militär unrechtmäßig die Macht an sich gegriffen hat am 1. Februar 2021 und seitdem gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Und es gibt natürlich eine ganz lange Geschichte, warum dieses Militär so stark ist in Myanmar, wie das überhaupt passieren konnte, wobei wir, glaube ich, uns einig sind in der Wissenschaft, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass es passieren würde. Also wir waren alle überrascht, als es im Februar 2021 zu diesem Putschversuch kam. Auch die Schnelligkeit, mit der das dann passiert ist, ne? Also da sind quasi die hauptverantwortlichen Politikerinnen und Politiker festgenommen worden, wichtige politische Persönlichkeiten festgenommen worden, Aktivisten festgenommen worden. Und dann hat man aber relativ schnell wirklich Gewalt gegen die Zivilbevölkerung angewendet, die sich natürlich sofort gewehrt hat gegen diesen Putschversuch. Ne? Und seitdem ist es eigentlich immer weiter eskaliert, wobei sie richtig festgestellt haben, dass diese sich formierende Widerstandsbewegung im Moment immer stärker wird. Aber gleichzeitig wird auch der Terror stärker. Ne? Also dass es gerade zu einer Eskalation kommt und eben zu immer stärkeren Gewaltausbrüchen gegen die Zivilbevölkerung, zeigt meiner Ansicht nach eigentlich, wie instabil die Lage ist und dass es eben kein gelungener Putsch ist. Ne? Deswegen rede ich immer von einem Putschversuch, das ist absichtlich. Ne?
Aber es ist trotzdem noch schwierig, jetzt ohne jeglichen Kontakte einzuschätzen, was jetzt passiert.
Ich habe viele Kontakte, ne? Bloß halt nicht mehr, ich kann nicht mehr hin. Die Kontakte sind alle da und ich bin mit den Leuten, auch die Leute, die zu Myanmar forschen, bei mir in der Arbeitsgruppe, die sind natürlich mit den Menschen in Myanmar, beziehungsweise mit den Menschen, die halt aus Myanmar fliehen mussten und teilweise in Thailand sind mittlerweile, teilweise in anderen Ländern und teilweise in Deutschland, bin ich natürlich eng verbunden. Und wir kriegen die Informationen aus dem Land natürlich mit. Wir können nur selber nicht mehr hin im Moment.
Ja, wenn Sie jetzt uns vielleicht sagen können, was ist der Kern des Konflikts? Worum geht es eigentlich?
Also es gab in Myanmar in den letzten 2 Jahrzehnten eine Öffnung des Landes, eine demokratische Wendung. Es gab Wahlen, die natürlich unter unseren Gesichtspunkten immer noch nicht als frei bezeichnet werden konnten, aber es gab auf jeden Fall eine Demokratisierung. Es gab aber weiterhin eine Verfassung, die immer noch ein Viertel der Parlamentssitze für Militär reserviert hat. Ne? Also das Militär hat quasi nie einen Teil seiner Macht abgegeben, aber es hat diese Öffnung toleriert, unter anderem auch, weil damit eine ökonomische Öffnung verbunden war. Also über Wirtschaftsbeziehungen, ganz wichtig auch Tourismus. Und so ist eine neue Generation an jungen Leuten eigentlich herangewachsen mit quasi demokratischen Gesellschaftsstrukturen um sie herum. Und das ist eben über Nacht zusammengebrochen. Und die älteren Generationen kannten das natürlich aus früheren Militärherrschaften, die das Land eben hinter sich gebracht hat. Aber für die Neuen war das wirklich ein Schock. Ne? Und in meiner Forschungsgruppe untersuchen wir unter anderem eben, wie sich vor allen Dingen die jüngeren Menschen jetzt in Widerstandsbewegungen organisieren und wie sie eben versuchen, wirklich ihr Land zu retten, ihre Gesellschaft zu retten und eben das wiederherzustellen, was sich da gerade formiert hat. Genau. Also der Grund ist, dass das zu demokratisch wurde für das Militär, dass die Leute zu sehr eben sich in Richtung westlicher Gesellschaftsstrukturen hin entwickelt haben und dass das Militär eben die Abgabe ihrer Macht und ne, die Tatsache, dass sie nicht mehr alles unter Kontrolle halten konnten, befürchtet haben.
Ja, so. Und gibt es jetzt in diesen, aus dieser Bewegung der neuen, ich nenne jetzt das mal neue Demokratie, bekannt ist bei uns der Name Aung San Suu Kyi, aber gibt es auch neue Leute, neue Köpfe, jüngere Köpfe, die jetzt für diese neue demokratische, ich sage es mal, Bewegung stehen?
Genau, also Aung San Suu Kyi war eben als Tochter des sehr berühmten Begründer des Militärs eigentlich. Aung San war das eine Demokratie-Ikone, vor allen Dingen im Westen, muss man sagen. Aber natürlich auch bei einer bestimmten Bevölkerungsschicht im Land. Sie war halt auch die Anführerin der New League of Democracy, also eben der hauptdemokratischen Partei in Myanmar. Und war auch eine der ersten, die dann eben gefangen gesetzt worden ist und auch eben bis heute in Hausarrest ist. Ne? Also verurteilt wurde mehrfach eben ohne fairen Prozess und im Hausarrest sitzt, wie schon viele, viele Jahre vorher. Ne? Also das ist für sie eben auch keine neue Situation. Aber das Interessante ist, dass die neue Generation an Menschen in Myanmar halt sie wesentlich kritischer sehen als die Älteren. Eben weil sie bestimmte Dinge während der Zeit, in der sie an der Macht war, eben nicht realisiert hat oder nicht realisieren konnte. Da streiten sich die Leute. Ne? Also ein Stichwort ist, dass sie sich nicht für die muslimische Minderheit der Rohingya eingesetzt hat, sondern genau im Gegenteil. Ne? Also sie hat eigentlich, als es eben zu einem Gerichtsverfahren ging in Den Haag im Jahr 2019, hat sie eigentlich das Militär verteidigt und hat vorm Internationalen Gerichtshof in Den Haag gesagt, das sei eine innere Angelegenheit und andere Staaten sollten sich doch bitte raushalten. Ne? Und das war eben schon zu einem Zeitpunkt, wo klar war, da ist wirklich eine Massenvertreibung und eben auch die Frage nach Genozid im Raum gestanden. Ne? Also das hat sie nicht gemacht. Sie hat das Militär verteidigt, ne? Und ist eben deswegen auch kritisiert worden. Also aufgrund dieser Politik wird sie sehr kritisch gesehen. Ja.
Was denken Sie denn, sind unsere Vorstellungen von Demokratie denn anwendbar für die gegenwärtige Situation in Myanmar oder für eine zukünftige Entwicklung?
Dann würde ich als Ethnologin sofort zurückfragen, wer sind wir? Ne? Weil wenn ich jetzt auch nach Deutschland gucke, dann wird da ja auch gerade irgendwie sehr gestritten, was denn unter Demokratie eigentlich zu verstehen ist. Ne? Und man sieht halt gerade auch bei der Rechtsbewegung, sag ich mal, bestimmter Parteien in Deutschland jetzt zum Beispiel, dass man diesen Demokratiebegriff auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen auslegen kann oder dass ihn halt auch Parteien im Mund führen, ne, die ihn anders verstehen als vielleicht, keine Ahnung, das im Duden steht oder der Mainstream es versteht. Ne? Das Militär selber hat mit dem Demokratiebegriff in Myanmar gearbeitet. Das war eine disziplinierte Demokratie. Das war der Ausdruck. Das heißt, in vielen nicht westlichen Gesellschaften, ich habe viel in Zentralasien gearbeitet, bevor ich nach Myanmar gegangen bin, in vielen nicht westlichen Gesellschaften wird das Vokabular der Demokratie verwendet, unter anderem auch um Passfähigkeit zu westlichen Regierungen, westlichen Staaten herzustellen. Ja, also man spricht nach außen in die gleiche Sprache. Aber wenn man dann ethnologische Feldforschung macht zum Beispiel, ne, und ich habe einen Schwerpunkt eben in der politischen Anthropologie, das heißt, mich interessiert eben das ganz konkret, ne, also wie wird Staat in anderen Gesellschaften eigentlich gemacht, dann sieht man, dass halt eben hinter der Rhetorik oder unter dem Deckmantel dieser demokratischen Sprache eben ganz andere Strukturen sind. Oder dass die Menschen in diesen Ländern darunter was ganz anderes verstehen können als wir jetzt. Ne?
Ja, weil für mich gehört ja beispielsweise freie Meinungsäußerung, abstimmen können auch zu bestimmten Themen, Versammlungsfreiheit, das gehört ja für mich zu demokratischen Grundwerten. Wie sieht denn das aus, wenn Sie jetzt nach Myanmar blicken und dort Demokratie beobachten?
Genau, also das Interessante wirklich jetzt an dieser Widerstandsbewegung, die sich formiert hat, ne, und zwar relativ schnell, ist, dass die absolut kollektivierend ist, weil durch diesen Putschversuch es eigentlich dazu gekommen ist, dass sich diese ganzen interethnischen Konflikte, die es im Land auch gab, ne, also es gab nicht nur eine Zweiteilung in die Menschen gegen das Militär, sondern es ist ein plural ethnischer Staat mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachen in einem extrem schwer zugänglichen geografischen Kontext. Ne? Also wirklich Bergregionen, wo es unglaublich schwierig ist, hinzukommen, wo der Staat auch nie so präsent war, wie jetzt zum Beispiel in der alten Hauptstadt Yangon, wo ich lange gelebt habe. Ne? Also ein Kontext, der extrem divers ist und wo es nie so ein einigendes Moment eigentlich gab, bis eben zu diesem Putschversuch, ne, weil jetzt den Leuten klar ist, okay, wir müssen jetzt alle sozusagen gegen dieses Militär vorgehen, um uns diesen Generälen ein für alle Mal zu entledigen. Wenn wir das nicht schaffen, dann kommen wir hier nie wieder raus. Ja? Und das ist einigend auf eine Art und Weise, die eben, also basisdemokratisch kann man nicht sagen, ne, weil es ist eine existenzielle Situation. Die Leute sind wirklich bedroht im Krieg und es gibt eben diese Terrorherrschaft, aber ich bin immer noch extrem, extrem positiv überrascht und beeindruckt, wie gerade die junge Generation sich für ihr eigenes Land einsetzt.
Was sind das für Botschaften oder für Grundsätze der Demokratie, denn diese junge Leute oder diese Bewegungen dann verkörpern oder auch umsetzen versuchen?
Genau, also im Moment geht's teilweise wirklich um den aktiven bewaffneten Widerstand. Ne? Also die reden nicht so viel über diese Grundsätze, als dass sie wirklich aktiv versuchen, sich und die Leute um sich herum zu schützen, aber auch Territorium zurückzugewinnen. Und dann gibt es gleichzeitig viele Leute, die im Exil sind, die fliehen mussten, Intellektuelle, ehemalige Politikerinnen und so weiter, die halt eigentlich auch teilweise die Mitglieder der de facto gewählten legitimen Regierung des Landes sind, die eben jetzt über, wie soll es denn danach aussehen, diskutieren. Ne? Und ein wichtiges Prinzip ist Föderalismus. Also die wissen, dass sie halt quasi nicht in einer Staatsformation leben werden, in denen alle am gleichen Tisch sind, sondern es muss quasi ein föderalistisches System sein. Also das ist, glaube ich, was worauf sich die meisten einigen können. Ne? Aber die anderen Parameter, die sind alle gerade, die stehen zur Diskussion, ne? Die werden debattiert in ganz unterschiedlichen Foren.
Und wie würden Sie sagen, welche sind die wichtigsten unterschiedlichen Gruppierungen, die hier dann den Föderalismus gestalten?
Also es gibt ja eine Einteilung des Landes in ethnische Minderheiten oder ethnische Gruppen, die damals im Endeffekt von den Briten noch, also als es noch Teil des britischen Imperiums war, ne, das muss man wissen, das Burma, wie es damals hieß, ne, das war das letzte Land, was zum britischen Imperium dazu addiert worden ist. Und die haben aus Indien ganz viel übernommen. Ne. Indien hatte eben koloniale Gesetzgebung und hatte vor allen Dingen auch bestimmte Gesetze für Minderheiten, für ethno-religiöse Minderheiten. Und die sind von Indien dann nach Burma transferiert worden. Und das hat dazu geführt, dass bis heute sozusagen eine gewisse Anzahl an ethnischen Gruppen als offiziell anerkannt ist. Und die sind auch, das ist kodifiziert und die haben bestimmte Rechte und teilweise eben ein eigenes geografisches Gebiet. Das sind natürlich artifizielle Kategorien, ne? Aber für die Leute ist es auch identitätsprägend. Und innerhalb dieser Grenzen gibt es teilweise eben Diskussionen darüber, ne? Also wie man jetzt ein föderales System aufbauen könnte. Teilweise haben die ihre eigenen bewaffneten Armeen. Das sind Ethnic Armed Groups, nennt man das im Englischen. Ne? Und die haben teils auch gegeneinander gekämpft. Und was wir jetzt gerade sehen, ist aber, dass die sich zusammentun und eben gegen das Militär vorgehen. Und zusätzlich dazu gibt es eben noch wirklich diese Widerstandsbewegung, die teilweise auch bewaffnet ist. Aber wie hinterher der burmesische oder myanmarische Staat aussehen wird, das kann ich überhaupt noch nicht abschätzen. Ne? Also das ist alles komplett fluide im Moment noch.
Jetzt ist es ja so, dass so diverse Gruppen, die innerhalb eines Landes oder zwischen Ländern kämpfen, ja nicht eine Einzigartigkeit ist von Myanmar. Wenn Sie das aus der Distanz als Ethnologin anschauen, wie können wir denn mit solchen diversen Dingen umgehen?
Wer ist wir, meinen Sie? In dem
also gibt es Dinge, die wir lernen können, mit Diversität zwischen Gruppierungen eine Gesellschaft zu gestalten?
Ja, also man kann auf jeden Fall zum einen, wenn man diese historische Dimension betrachtet, feststellen, dass halt diese künstlichen Kategorisierungen doch irgendwann identitätsprägend sind und die Leute sich dann eben mit einer bestimmten ethnischen Gruppe oder ethnoreligiösen Gruppe identifizieren. Ne? Also die sind dann Shan oder Bemar oder Rohingya dann auch dafür bereit, ne, also das zu verteidigen. Also da gibt es eben Identitätsbildung. Aber wie man jetzt aktuell an Myanmar auch sehen kann, es gibt bestimmte gesellschaftliche Ereignisse, wo diese Kategorisierungen wieder zerfallen können, ne, und wo sich was neu herausbilden kann. Ja. Und ne, aus einer ethnologischen Perspektive ist halt das zu beobachten wichtig, weil das sind keine natürlichen Kategorien. Ne? Also wir denken ja ganz oft zum Beispiel in westlichen Gesellschaften über den Staat, also den Nationalstaat vor allen Dingen, nicht mehr nach. So als sei das irgendwie normal, wie wir uns irgendwie organisieren. Und dabei müsste man ja nur die Schweiz und Deutschland vergleichen und wird sofort irgendwie viele Unterschiede sehen. Ja. Ne? Aber wenn man in so einem System lebt, da rein sozialisiert wird, ne, dann hinterfragt man das irgendwann nicht mehr. Dann ist es halt so. Und dahinter fragt man eben auch nicht, ne, dass der eine die Religionszugehörigkeit und der andere die andere hat, beziehungsweise man streitet sich dann vielleicht sogar drüber, weil das eine falsch und das andere richtig ist. Ne? Und eine logische Perspektive ist immer irgendwie zu sehen, dass es menschengemacht ist und dann eben aus einer politischen Perspektive zu hinterfragen, okay, und was tun Menschen damit? Also zu was dient das eigentlich? Mhm.
Jetzt, Sie sprechen ja auch von einer sogenannten We-Community.
Von Community oder von We-Formation.
Ja, können Sie das ein bisschen illustrieren? Das scheint mir Ihr Denkansatz zu sein.
Genau, also das ist das Buch, was aus meiner letzten Forschung entstanden ist. Das heißt Rethinking Community in Myanmar. Und da geht es darum, dass ich den Begriff der Gemeinschaft, ne, also Community auf Englisch, nochmal hinterfrage, ne? Weil Gemeinschaft ist zum Beispiel so ein Begriff, der halt nicht mehr hinterfragt wird. Aber was das eigentlich ist und wie das eigentlich jetzt in so einem multiethnischen, multireligiösen Kontext wie Myanmar eben strukturierend wirkt und Leute halt einteilt in die Hindus und die Muslime zum Beispiel und die Buddhisten, das habe ich untersucht. Ne? Also was sind eigentlich die Kategorisierungseffekte, wenn man die Leute eben in diese unterschiedlichen Gemeinschaften einteilt. Und dann habe ich ein neues Konzept entwickelt aus der Forschung heraus, was ich We-Formation nenne, also Wir-Formation im Deutschen. Mhm. Und da geht es darum, dass es quasi eine alternative Sicht auf die Möglichkeit menschlicher Interaktion hervorhebt. Ne? Weil ein Konzept wie Gemeinschaft, das rekurriert immer auf Identitätskonstruktionen. Da muss immer irgendwas Gemeinsames schon vorhanden sein, was den Menschen bewusst ist und was sie auch instrumentalisieren oder einsetzen können. Und wenn man aber anerkennt, dass Menschen nicht nur Mitglieder von irgendwelchen Gruppen sind, sondern einfach miteinander auch anderweitig interagieren können, ohne dass es sich immer quasi dieser bewussten Ebene bedarf, dann wird es relativiert, ne? Weil die Kritik sozusagen bei mir am Gemeinschaftsbegriff ist, dass sehr viel Literatur über andere Gesellschaften zu schnell eben von Gemeinschaften redet, ne? Und damit sozusagen die wissenschaftliche Ebene verlässt. Also Menschen sind immer mehr als Mitglieder von irgendwelchen Gemeinschaften, ne? Sie sind in der Lage, mit ganz vielen Menschen zu interagieren oder zu koexistieren, ohne dass es diese Identitätskategorien braucht.
Und wie sieht jetzt diese We-Formation in Myanmar aus?
Genau, ich habe das am Beispiel von Ritualen oder Prozessionen, also eigentlich in religiösen Kontexten untersucht. Habe viel mit Schiiten zusammengearbeitet, mit Sunniten, aber auch viel mit Hindus und habe eben zum Beispiel untersucht, wie auf Prozessionen neben den Menschen, die sich eben einer Gemeinschaft zugehörig zählen und zum Beispiel für die Organisation zuständig waren, ganz viele andere sich aber dazugesellt haben und mitgemacht haben und plötzlich Teil dieser Prozession wurden, obwohl sie offiziell nicht Teil dieser Gemeinschaft waren. Und wo da quasi die Grenzen zwischen Religionen verwischt sind oder eben Zugehörigkeiten ganz anders ausgehandelt worden sind.
Also verstehe ich das richtig, das sind religiöse Anlässe in Form von Prozessionen, wo andere Gruppen teilnehmen?
Genau, aber eben nicht als Gruppen, sondern als einzelne Menschen. Ne? Also das sind halt Kontexte, in denen es gar nicht mehr so darum geht, dass man Mitglied von irgendwo sein muss, sondern man ist qua Mensch oder qua Individuum, wird man Teil von etwas Größerem. Ne? Also von etwas, was eben nicht unbedingt mehr gesteuert wird. Da gibt es nicht mehr irgendwie Regeln, die eine Gruppe bestimmt, sondern das wird eine amorphe Masse. Ja? Und die Leute interagieren quasi, machen etwas zusammen, ohne dass es eine Abstimmung bedarf. Und ich habe das über Videoanalyse, also ich habe Videos gedreht während der Feldforschung, aber auch Fotografie und habe das über eine Mikroanalyse dieser visuellen Daten eigentlich mehr erarbeitet. Ne? Weil man teilweise ganz genau hingucken muss, wie Menschen eigentlich miteinander interagieren, weil man das im Alltag so nicht sieht. Ne? Und das hat mich interessiert. Also wie ist ein Zusammenleben oder eine Koexistenz auch im Alltag eigentlich möglich, ohne dass Menschen das bewusst sein muss und ohne dass sie halt sowas wie Identität oder sich mit irgendwas identifizieren müssen, brauchen. Ne? Genau.
Und lässt sich daraus jetzt schon etwas für die Zukunft ablesen in einer Situation, wie sie Myanmar im Moment hat?
Das ist weniger, dass man das praktisch anwenden kann, sondern ich würde sagen, was ich versuche in dem Buch ist, Leute daran zu erinnern, dass wir das sowieso eigentlich immer alle tun. Also dass es eine grundlegende Kapazität des Menschen ist, mit anderen Menschen, egal wie unterschiedlich sie sind, egal wer sie sind, egal wie sie sich definieren, auf irgendeine Art und Weise klarzukommen. Und dass es eben nicht dieser Kategorisierung bedarf und dass die oft eben politisiert oder instrumentalisiert werden. Also es geht eigentlich darum festzustellen, Menschen sind mehr als Mitglieder von Gruppen. Und Menschen müssen nicht quasi alles über den anderen wissen oder es geht nicht darum, Differenzen abzubauen, weil eine grundeigene menschliche Fähigkeit ist eigentlich mit anderen nonverbal und aber auch ne, in solchen Situationen zu interagieren und gemeinsam was zu tun, ohne auf diese Kategorisierung Rücksicht zu nehmen.
Sehen
das
Sie
wird
da
verbessert. Also meine Kritik ist einfach, es wird vor allen Dingen in akademischen Kontexten wird es vergessen, aber wenn man halt so bei uns in den Gesellschaften guckt, ne, die Debatten von Integration und Inklusion und so, das wird auch oft eben in diesen Identitätskonstruktionen gefasst. Und sie vergessen, dass Menschen das aber eigentlich unabhängig davon, wer sie sind und wo sie herkommen, auch realisieren, ne? Oder eigentlich machen im Alltag. Ne?
Sehen Sie solche Ansätze, die ja das Zusammenleben konstruktiv gestalten, also We-Formation auch bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine anthropologische Grundkonstante, würde ich sagen. Das ist etwas, was Menschen eigen ist, ne? Und das, was wir drüberlegen, ne, was wir Identität nennen, Religion nennen, Ethnizität nennen, das sind alles Konstruktionen, die auf einem viel abstrakteren Level eigentlich sind. Aber wir hinterfragen die nicht, weil die so selbstverständlich sind für uns mittlerweile.
Also gibt es ein Beispiel gleich von um die Ecke, wie das so aussieht, ganz konkret?
Ganz konkret wäre zum Beispiel, dass wenn ich durch die Konstanzer Innenstadt laufe, wir hatten am Anfang drüber geredet, ne, was ist mir aufgefallen in Konstanz, als ich hierher gezogen bin, wenn man halt sagt, okay, es gibt eine andere Bewegung im Raum, zwischen der einheimischen Bevölkerung und Leuten, die von außen kommen, dann kontrastiert man das nicht oder man stellt die Leute nicht zur Rede oder man prallt nicht gegeneinander, sondern man richtet sich eigentlich aneinander aus. Also in dem konkreten Fall umgeht man einander vielleicht, ne? Aber Menschen richten sich immer am anderen aus und können in bestimmten Situationen miteinander kooperieren, ohne dass es zum Beispiel einer verbalen Interaktion bedarf. Und das wäre ein ganz kleiner Moment von dem, was ich Reformation nenne. Also die Orientierung im Raum zum Beispiel, die gemeinsame. Ne? Und das ist nicht nur ein einander ausweichen, sondern man muss den anderen als den anderen erkennen, man nimmt auf den Rücksicht und gleichzeitig ist aber egal, wer er ist. So, ne? Und dafür kann man halt viele andere Beispiele noch finden, aber ich habe das in Bezug auf Myanmar eben vor allen Dingen deswegen so hervorgehoben, weil die Darstellung der burmesischen Gesellschaft in der Literatur ganz oft eben nur auf dieser Ebene von das ist Gemeinschaft X, das ist Gemeinschaft Y, das ist Gemeinschaft Z und so leben die. Ne? Also auf der Ebene sind die Menschen eigentlich dargestellt worden und das war mir halt zu wenig. Also das war mir zu oberflächlich. Ne?
Wir haben ja vorhin kurz über diese Demokratiebewegungen auch gesprochen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Demokratiebewegungen auch etwas von diesen WeFormations umsetzen oder einbringen?
Ja, das habe ich im Schlusskapitel von meinem Buch auch wirklich als aktuelles Beispiel genommen, weil ich da eben auf diesen Putschversuch auch eingegangen bin. Es ist nicht nur so, dass sich quasi jetzt alle Menschen gegen das Militär verschworen haben, ne? Also so, dass man zwei Gruppen hätte, die Bevölkerung gegen das Militär, obwohl das sicherlich ein wichtiges Narrativ ist, ne? Sondern aus meiner Forschung und auch aus den Kontakten, die ich jetzt mit Leuten im Land noch habe oder auch die fliehen mussten, ist eigentlich noch das Argument entstanden, dass man sagt, jede einzelne Person realisiert gerade durch, wie auch immer sie sich beteiligt, politisch oder auch nicht politisch, kann auch in ganz kleinen Gesten sein, symbolischen, jede eigene Person realisiert für sich einen Widerstand gegen das, was gerade passiert und imaginiert für sich eine neue Gesellschaft, wie sie aussehen soll. Also es ist nicht nur eine Gruppenbildung, sondern es ist quasi auf einer individuellen Ebene, also auf einer singulären Ebene, die Auseinandersetzung damit, wie will ich eigentlich leben und was bin ich dafür bereit einzusetzen. Ne? Und bei vielen ist es das eigene Leben und bei anderen ist es einfach nur, dass sie bestimmte Sachen boykottieren, von denen sie wissen, dass das Militär sozusagen davon profitiert. Bestimmte Lebensmittel nicht mehr kaufen zum Beispiel. Ja. So, ne? Also das kann für jede Person anders aussehen, aber gleichzeitig führt das natürlich dazu, dass die Menschen sich halt verbunden fühlen. Ja. Ne? Also in diesem gemeinsamen Widerstand. Ne? Aber jede eben auf ihre oder seine eigene Art und Weise.
Ja, ich sehe die Zeit, die geht vorbei wie verrückt. Ich komme zu meiner letzten Frage. Was geben Sie uns mit auf den Weg aus diesen Studien in Myanmar, aber auch mit Ihrem Ansatz der WeFormation? Was geben Sie uns mit auf den Weg für uns, für unser Leben hier?
Dass es sich immer lohnt, genauer hinzugucken. Dass es sich lohnt, quasi auch mit Menschen in Interaktion zu treten, die einem erstmal fremd sind, wenn man eben das betont, dass was uns eint, eben das Menschliche ist, dass wir alle eigentlich neugierig sind und dass wir alle irgendwie in bestimmten Kontexten fremd sind. Und zu hinterfragen, ob das, was wir für so natürlich erachten, ne, zum Beispiel so Kategorien wie Gemeinschaft oder auch die Art und Weise, wie der Staat funktioniert, ne, dass das ebenso menschengemacht ist wie alles andere. Und was es eigentlich eben in einem konkreten Kontext bedeutet und immer auch zu überlegen, okay, wie könnte es anders funktionieren? Ne? Also ein bisschen mehr zu hinterfragen, was wir oft für selbstverständlich erachten.
Ja, das nehmen wir natürlich gerne mit. Vielen Dank, Judith Beyer, für Ihre Gedanken, für Ihren spannenden Ansatz, wie wir unser Zusammenleben anschauen und auch wieder gestalten können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Dankeschön.
Ja, wir sind bereits am Schluss unseres heutigen Gesprächs. Wir treffen uns wieder am nächsten Montag, am 13. März, wiederum um 6:30 bis 7. Auch in der Reihe Vergessener Kriege werden wir dann über die Kriege in der Sahelzone und im Sudan sprechen. Und unser Gast wird Nathalie Wenger sein von Amnesty International Schweiz. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sein können und zuhören und weitererzählen. In diesem Sinne vielen Dank für das Dabeisein. Und wie immer, wir haben es auch heute gemerkt, diese Themen sind offen und wir müssen dranbleiben, da nichts selbstverständlich ist. Also können wir uns gut mit Sokrates verbinden, der einst gesagt hatte, wir haben gut diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns darum wieder und diskutieren weiter.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Diese WeFormation ist ja etwas sehr Spannendes auch für solche Gemeinschaften, die irgendwo dazwischen sind, also die weder die eine noch die andere Seite verkörpern.
Genau, aber das Ding ist, dass alle Gemeinschaften dazwischen sind, ne, und dass nur die Grenzziehungen so gemacht sind, dass es so erscheint, als sei die eine Gemeinschaft in sich geschlossen und konsistent und kohärent, aber die anderen irgendwie nicht. Und wenn man aber genauer hinguckt, ne, also jetzt in eine bestimmte sich selbst definierende Gemeinschaft wirklich hinguckt und da Forschung mit den Menschen macht und lange da mit denen arbeitet oder so, dann merkt man, dass je weiter man halt da reingeht, desto unsicherer wird das Ganze. Ne? Und irgendwann kommt man dann doch wieder auf die individuelle Ebene, wo eigentlich die Unterschiede auch zum nächsten Gemeindemitglied, sage ich jetzt mal, eigentlich das Definierende sind. Ne? Also diese Darstellung, dass eine Gemeinschaft mit den Kriterien so und so strukturiert ist, das ist ganz oft eben die Außenwirkung. Und man weiß ja irgendwie, wie viel sich Leute streiten können über das, was einen eint. Genau, und das fand ich einfach spannend, ne? In Myanmar. Aber das kann man in der Schweiz genauso machen, in Deutschland genauso. Ne? Das sind ganz basale Abgrenzungsprozesse, ne? Identifizierungs- und Abgrenzungsprozesse.
Aber setzt das voraus, dass ich genau weiß, wer ich bin, wo ich stehe, um das machen zu können?
Und ja, genau. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel in dem Buch, da geht es wirklich darum, dass also jemand sich der schiitischen Gemeinde in Yangon irgendwie zugehörig fühlt, aber dann findet man irgendwann raus, dass die Schiiten in Myanmar sich eigentlich in zwei Teile teilen und die Person, die ich da beschrieben habe, mit der ich lange gearbeitet habe, auch mit deren Familie, die ist quasi von der einen schiitischen Seite auf die andere gewechselt in dem Moment, wo er geheiratet hat. Und dadurch hat sich eben eine total spannende Geschichte ergeben, die ich da in diesem Buch irgendwie auch erzähle. Ne? Also wie man sieht, dass selbst innerhalb der Gemeinschaft sozusagen diese Spaltungen irgendwie aktiv sind. Und es geht eigentlich immer darum, dass ein Individuum seinen Platz sucht und ihn aber nie wirklich komplett findet. Egal, ob das ein burmesischer Schiite ist oder ob wir das sind. Ja? Also diese Suche nach, ne, wer ist man eigentlich, die ist ja eben auch anthropologisch. Ne? Jeder ist auf der Suche. Keiner, zumindest wenn er ehrlich ist, würde sagen, er ist 100% sicher, wer er ist.
So. Und gleichzeitig scheint mir doch, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe für sehr viele Menschen große Sicherheit gibt.
Ja, genau. Genau, ne? Und so ein ganz wichtiges Buch in dem Zusammenhang ist von einem Soziologen, der heißt Sigmund Baumann. Da geht es eben um Gemeinschaft und der kontrastiert die Begriffe von Freiheit und Sicherheit. Ne? Und er sagt, eigentlich können wir immer nur eines haben. Also entweder man kann frei sein oder man kann Sicherheit haben. Und Gemeinschaft ist eigentlich auf der Seite von Sicherheit.
Wenn jetzt, ich habe eben gesehen, Raul fragt im Chat, gibt es denn nicht auch, dass man multiple Identitäten haben kann?
Genau. Kann man auch, ne? Aber es kommt darauf an, ob man die zeigen kann, ob da Raum für ist in einem öffentlichen Diskurs. Und der Diskurs in Myanmar zum Beispiel ist so geprägt, dass man von außen ganz klar erkenntlich sein muss, ne? Also da ist man dann entweder Muslim oder Buddhist oder Christ. Und dann, wenn man genauer hinguckt, dann kann man halt unterscheiden zwischen, ne, man ist Schiite oder Sunnite. Aber man kann eigentlich offiziell sozusagen nicht mehrere Hüte aufhaben. Ne? Dass die Leute das de facto haben, ne? Und dass wir alle irgendwie multiple Identitäten haben oder sagen wir mal ganz viele Möglichkeiten, sich mit Sachen oder Dingen zu identifizieren, das steht außer Frage. Ne? Bloß ja. In Gesellschaften ist die Toleranz dessen, was nach außen hin irgendwie sein darf oder wie man sich nach außen zeigen darf, ist extrem unterschiedlich.
Braucht es denn fast eine Krise oder irgendeine Notsituation, dass man diese Sicherheiten von, ich sag's mal, einer kleinen Gemeinschaft durchbricht oder durchbrochen wird, um in diese Phase der Reformation zu gelangen?
Nee, und das wäre auch normativ, ne? Also das würde ich zum Beispiel gar nicht beantworten wollen, sowas, weil ich eigentlich jemand bin, die beobachtet. Also ich beobachte, wie es in konkreten Kontexten eigentlich aussieht und was die Menschen machen. Und ich würde jetzt niemals irgendwie, ne, also Krisen instrumentalisieren, um an irgendeinen anderen Punkt zu kommen, aber es wird natürlich politisch oft gemacht. Ne? Ja. Aber WeFormation, nochmal um dieses Konzept von WeFormation zu, also klarer zu machen, ne? WeFormation ist das, was wir alle immer eigentlich machen. Also es ist quasi eine andere Sicht auf menschliches Zusammenleben, die jenseits von diesen ganzen Identifikationsprozessen abläuft. Und mir geht es darum zu sagen, das sind wir auch. Also Menschen haben diese inhärente Kapazität, mit anderen klarzukommen, und dann braucht man keinen Integrationskurs für. Sag ich jetzt mal überspitzt. Ne?
Ja. So. Also das heißt, ich sage es jetzt mal so, wir müssen uns einfach darauf einlassen, miteinander das Leben zu teilen.
Und dass halt Differenz nicht sofort problematisch ist.
Ah, ja.
Also ja. Weil wir alle anders sind. Ne? Aber bei uns in den Gesellschaften habe ich halt eben zunehmend das Gefühl, dass das Differenzielle irgendwie direkt problematisch ist. Und wenn man halt wieder auf die staatliche Ebene guckt, ne, dann gibt es das halt zu managen. Ne? Und deswegen haben wir diese Diskurse.
Ja, ja.
Ne? Also wie kriegen wir alle unter einen Hut? Wie gliedert man Leute ein? Ne? Eingliedern ist ja auch irgendwie ein militärischer Ausdruck. Ne? Genau.
Ja, ja,
das sind unterschiedliche Ansätze. Ne? Und die einen sind natürlich politisch motiviert, die anderen sind, sagen wir mal, verwaltungstechnisch irgendwie motiviert. Und meins ist einfach... ich bin neugierig, ne? Also ich beobachte das, und gleichzeitig merke ich, okay, Menschen können aber viel mehr und darüber redet keiner.
Ja, ja. Also mir kommt ja in den Sinn, also weil gestern Super Tuesday war und die US-amerikanische Gesellschaft, zumindest wie sie uns erscheint und präsentiert wird, ist ja unglaublich gespalten, und ich habe den Eindruck, dort ist WeFormation fast nicht vorhanden, oder?
Doch, auch da ist WeFormation vorhanden, aber nicht mehr im öffentlichen Raum. Ne? Also das ist so, dass der öffentliche Diskurs eben ganz, ganz stark eben durch diese, ne, Identitätskategorien, die auf Differenz irgendwie hinausgerichtet sind, strukturiert ist. Ne? Also wo man halt in einer Partei ist und nicht in der anderen.
Mhm.
Und das ist so die Haupteinteilung. Ne? Und dann geht es halt noch weiter. Ne? Aber ne, im öffentlichen Diskurs finden so wirklich menschliche Debatten irgendwie nicht mehr statt. Ne? Also es ist auf eine Art und Weise politisiert, die, glaube ich, für uns nicht nur befremdlich ist, sondern eben auch gefährlich klingt, ne? Was sie auch ja. De facto ist. Genau, aber wenn man halt denkt, dass in den USA jetzt plötzlich alle Leute so sind, ne, dann wäre das auch zu kurz.
Ja, also, ja.
Auch da, Menschen können das eigentlich. Ne?
Wenn Sie die Gesellschaft betrachten, was beobachten Sie, woher kommt das, dieses Auseinanderdriften von öffentlicher und privater Welt?
Das ist eine riesige Frage, ne? wo man natürlich Hard Facts irgendwie anführen kann. Ne? Aber mich als Ethnologin interessiert eigentlich auch so das Individuum. Ne? Also warum Menschen, also auch jüngere Menschen, jetzt sag ich mal aus der eigenen Gesellschaft heraus, warum die diese extreme Unsicherheit empfinden, ihrer Zukunft gegenüber, aber auch diese Unsicherheit eben, was ihre Identität angeht, ne, die im Vergleich zu früheren Generationen eigentlich unverhältnismäßig erscheint. Ne? Und ganz oft ist es so, dass halt die Wahlmöglichkeiten, die es gibt, ne, also gerade wurde halt eben von den multiplen Identitäten, wurde dazu ja. gesagt, ne, also die Wahlmöglichkeiten, die es gibt, kombiniert mit diesen Self-Help-Bewegungen, ne, und dass man alles sein kann, was man möchte oder so, oder jeder sein kann, der man möchte. Ich glaube, dass es einen ganz vielleicht unintendierten negativen Effekt hat, ne, der Unsicherheit eigentlich verstärkt. Es gibt viel, viel mehr Wahlmöglichkeiten, klingt erstmal gut, aber gleichzeitig verunsichert es vor allen Dingen jüngere Leute eigentlich. So.
Und denken Sie, dass diese jetzt individuelle Sicht oder auf das Individuum bezogene Sicht durchaus auch mit der kriegerischen Realität in vielen Gesellschaften zu tun hat?
Ja, ich weiß nicht, wann jemals weniger kriegerische Realität war, ne? Also ich glaube, auch aus unserer Wahrnehmung ist es verzerrt, ne? Wenn wir gerade die Welt irgendwie vor allen Dingen als kriegerisch wahrnehmen, das muss man immer vor dem Hintergrund betrachten, dass wir natürlich jetzt alles mitkriegen, ne? Also dass die Medien natürlich auf eine ganz andere Art und Weise alles zu uns nach Hause transportieren, was halt vor Jahrzehnten noch überhaupt nicht der Fall war, ne? Und dass es eigentlich eine Überforderung ist, ständig mit diesen ganzen negativen Sachen konfrontiert zu sein. Mhm. Und dann habe ich letztens nochmal das alte Lied von Billy Joel gehört, ne? wo er quasi die ganzen Kriege auflistet. Und das ist einige Jahrzehnte alt mittlerweile. Und dachte ich, okay, also früher war es auch nicht besser. Ja? Also man muss nicht das romantisieren, irgendwie gar nicht. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch eine menschliche Grundkonstante, dass Menschen sich halt bekriegen, ne? Aber sie tun es eben im Idiom identitärer Differenzen. Und natürlich geht es um ökonomische Ressourcen und das alles, ne? Aber das Idiom ist ganz oft eben nur wir gegen euch, ne? Und dann definiert man eben, wer ist der andere.
Und ich höre heraus, dass die We-Formation eigentlich sagen würde, wir mit euch oder wir miteinander. Geht das in diese Richtung?
Genau, wir miteinander, ne? Aber halt ganz oft auf einer Ebene, wo das gar nicht verbalisiert und bewusst ist. Weil ja. Menschen einfach miteinander interagieren können, ohne sich vorher quasi ihre Identitätskategorien, ne, so wie man heutzutage erstmal die Pronomen nennt. Ne? Also da sind wir sofort in einem identitären Diskurs drin. Ne? Menschen können das aber auch anders. Das ist das Einzige, was ich irgendwie sagen will. Und ich finde es erstaunlich, ne? Also wie erfolgreich quasi Identität als Konzept ist. Ne? Und wie es aber eben auch auf eine extrem politische Art eingesetzt wird, ne? Und nicht zum Guten. So.
Kennen Sie Beispiele aus der Geschichte, in der dieses Konzept der Reformation erfolgreich war?
Also ich arbeite zwar historisch, aber habe jetzt nicht versucht, das Konzept, was ich ja versucht habe, irgendwie erstmal zu etablieren, jetzt in historischen Quellen wiederzufinden. Aber ich muss nächste Woche eine Keynote halten auf einer Tagung von Mittelalterhistorikern und die könnte ich mal fragen. Also die haben ganz interessante Beispiele über Frauenrechte zum Beispiel, ne? Also dass es im Mittelalter irgendwie teilweise Rechte für Frauen gab, die weit über denen der Männer standen und so. Also Sachen, die wir überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm haben, sage ich jetzt mal.
Wie Sie gesagt haben, es ist ja zum einen eine logische oder ethnografische Wissenschaft, die Sie betreiben, aber sie ist natürlich auch durchaus mit sozialethischer Bedeutung oder Konsequenz verbunden, weil die Ethikerinnen und Ethiker sind ja dann gern normativ. Ja. Und das wird ja dann spannend, mit welchen Werten wir das dann am Schluss verbinden. Also von daher war das äußerst spannend. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, Ihnen Frau Bayer, aber euch allen auch zu Hause. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiederhören. Ethik 22. Aha!